HR2 Kultur zum Nachhören.
Heute am Tisch mit Ernst Schwarz alias Mr. Black und mit Stefan Hübner. Im Doppelkopf unternehmen wir heute eine Reise in die Welt der Zauberkunst. Denn mein Gast Ernst Schwarz, Mr. Black, den ich ganz herzlich im Studio begrüße.
Hallo.
Ernst Schwarz ist der vermutlich dienstälteste Profizauberer in Deutschland. Und in sein Leben, in seine Erlebnisse, da hinein wollen wir heute eintauchen. Herr Schwarz, im Februar 2019 sind Sie 75 geworden und seit über 50 Jahren stehen Sie jetzt auf der Bühne. Ein Ende ist nicht abzusehen. Was für Zaubereffekte bringen Sie denn auf die Bühne, dass Ihre Nummer solche Evergreen-Qualitäten hat?
Ja, ich glaube, wir sind da ein bisschen Exoten. Wir arbeiten seit 50 Jahren mit ein und derselben Nummer, und zwar einer Tier-Illusion-Show. Das heißt, ich habe circa 20 Tiere, die so nach und nach auf der Bühne erscheinen, sich verwandeln und am Schluss wieder alle verschwinden.
Sie haben eben gesagt, wir. Und das ist ein wichtiger Hinweis, denn Sie treten nicht alleine auf, sondern immer gemeinsam mit Ihrer Frau Ursula unter dem Namen Mr. Black und Ursula. Wie kamen Sie zusammen?
Ja, anfangs gar nicht. Anfangs habe ich alleine gearbeitet und irgendwann mal hat mir ein Requisit auf der Bühne gefehlt, das ich in der Garderobe vergessen hatte. Und ein Kollege hat meine Frau dann rausgeschickt und das war sozusagen das erste Mal, dass meine Ursula mit auf der Bühne stand. Und seit gut 50 Jahren sind wir jetzt im Duo zusammen.
Der Kabarettist Jörg Knörr, der hat Sie mal das ja vermutlich charmanteste Zauberpaar Europas genannt. Ja, wie schafft man das, über so viele Jahrzehnte hinweg wirklich gemeinsam auf der Bühne und im Privatleben Bella Figura zu machen?
Ja, wir sind jetzt muss ich überlegen, 54 Jahre verheiratet. Und das spielt vielleicht auch eine Rolle, dass meine Partnerin auch meine Ehefrau ist. Und es ist immer schön, wenn man einen Partner hat, auf den man sich verlassen kann und mit dem man auch reden kann, nicht bloß während der Arbeit. Als fremde Partnerin ist das ja nicht der Fall, wenn man sich eine Partnerin fremd dazu nimmt. Und ich glaube, das ist auch der große Vorteil.
Entwickeln Sie die Zauberdarbietungen, die Sie zeigen, auch gemeinsam?
Ja, meine Frau, ich muss ganz ehrlich sein, interessiert sich nicht so arg für die Zauberei. Sie macht mit, ihr macht Spaß, aber so eine richtige Zauberin, das ist sie nicht. Das mache ich schon alleine.
Aber sie sagt dann gelegentlich schon mal, das und das Kunststück, das habe ich jetzt gut gefunden, oder macht dies und jenes doch vielleicht mal anders und ist quasi die Erstseherin auch von neuen Dingen.
Ja, ja, sie mischt sich da schon ein. Das heißt, wenn ihr irgendwas nicht gefällt, dann schmeißen wir das auch raus oder machen es gar nicht. Umgekehrt, sie bestimmt auch ein bisschen die Musik mit, also das Playback. Und das, finde ich, ist auch gut.
Also man kann sagen, Ihre Frau ist ein wenig Bühnenpartnerin aus Zuneigung zu Ihnen geworden.
So kann man es wohl sagen, ja.
Sie haben ja eben schon angedeutet, das, was Sie zeigen, das ist klassische Zauberei. Wenn man Kritiken über Ihre Darbietung liest, liest man immer wieder, er verkörpert die klassische Magierschule mit Zylinder, Frack und Glitter. Es sei die lang ersehnte Zauberei, wie man sie kennt, elegant, geheimnisvoll. Kann man sagen, man braucht gar nicht so, wie die Ehrlich Brothers heute daherkommen, so in Lederjacke und Jeans, und man kann trotzdem Erfolg haben?
Ja, die Zauberkunst hat sich schon ein bisschen geändert und gewandelt. Und wir verkörpern die klassische Zauberkunst, das Herkömmliche, so wie es früher war. Und nach einem Auftritt werden wir immer darauf angesprochen und sagen, Mensch, so stellen wir uns ein richtiger Zauberer vor. Das heißt aber nicht, dass die moderne Zauberkunst, wie jetzt die Ehrlich Brothers zum Beispiel, dass das nichts wäre. Im Gegenteil, es sind ganz, ganz tolle Burschen, ganz, ganz tolle Show. Und die Zeit eben bringt das so mit sich.
Was sind denn die Dinge, die man bei einer Zaubernummer beachten muss, damit die gut wird, damit das Publikum so eine Zaubernummer wirklich liebt?
In erster Linie muss natürlich der Funke überspringen. Man muss sich seiner Sache auch sicher sein. Das Publikum merkt, ob man unsicher ist und irgendwas verbergen will. Man muss also frei raus seine Arbeit machen und muss daher vorher sehr, sehr, sehr viel üben. Und da muss auch alles zusammenpassen, die Kleidung, die Musik, die Requisiten, das muss alles ein Gesamtbild geben, damit es auch dann wirklich schön magisch rüberkommt.
Sie sagen viel üben. Wie viel Übung steckt bei Ihnen in einer Darbietung, bevor die das erste Mal auf die Bühne gehen kann?
Ja, das ist unterschiedlich. Bei mir sieht es halt so aus, dass ich zunächst mal mit den Tieren üben muss und habe dadurch auch doppelte Arbeit. Das heißt, Wenn ich etwas einübe, dann kann ich es oder kann es nicht. Aber bei mir kann es immer sein, dass ein Tier nicht so will, wie ich will oder gerne möchte. Und dann sieht es manchmal nicht gerade gut aus. Und das ist halt der Zeitaufwand, den man benötigt, um den Tieren das liebevoll beizubringen. Das ist sehr wichtig. Also nicht mit Gewalt oder schnell, sondern man muss sich viel, viel, viel Zeit lassen.
Was für Zauberkunststücke kann man denn in Ihrer Darbietung sehen?
Ja, erscheinen, verschwinden, verwandeln. Ich lasse Tauben aus verschiedenen Requisiten erscheinen. Tauben verwandeln sich zu Hasen. Hasen verwandeln sich zu Enten oder zu Hühner. Oder meine Frau schießt zum Beispiel mit einem Revolver. Sie steckt ein rotes Tuch rein und schießt dann auf einen Ballon, den ich aufgeblasen habe. Der Ballon platzt und da sitzt dann die Taube auf meinem Finger und hat das rote Tuch, das vorher noch im Revolver drin war, um den Hals. Das sind so Effekte, die beim Publikum sehr gut ankommen.
Sind das alles selbsterdachte Kombinationen oder gibt es Kunststücke, wo es einfach dazugehört, dass man die in seinem Programm auch zeigt?
Ja, beides. Also ich entwickle ja immer weiter. Das heißt, ich versuche, etwas schon Dagewesenes ein bisschen zu ändern, damit es eben nicht so aussieht wie das Herkömmliche. Oder aber ich habe zum Beispiel die Taubenröhre. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die ich damals vor 50 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt gemacht habe.
Was passiert da?
Ja, da habe ich also eine Röhre, die zeige ich von beiden Seiten leer vor. Dann stecke ich unten ein weißes Tuch rein, ziehe es oben nochmal raus, dass man sieht, da ist nichts drin. Und dann stecke ich es nochmal unten rein, schüttel ein bisschen an der Röhre und oben kommt dann eine lebende Taube raus. Das ist also eine Sache, die, glaube ich, ich auch entwickelt habe und die einige Zauberer jetzt in letzter Zeit, habe ich schon gesehen, nachmachen.
Wie ist das eigentlich bei Ihnen gewesen? Haben Sie die Zauberkunststücke mit Tieren schon von Anfang an fasziniert, so seit Ihren Anfängen in der Zauberkunst?
Da muss ich vielleicht sagen, dass in unserer Familie hat es immer Tiere gegeben. Also ob das jetzt Hunde waren oder ob das Katzen waren, Vögel. Wir sind also eine sehr tierliebe Familie, auch meine Eltern, meine Geschwister. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, als ich einmal einen bekannten Zauberkünstler aus Italien im Fernsehen gesehen habe, damals noch schwarz-weiß, das liegt also mindestens 50, 60 Jahre zurück, der mit Tauben gearbeitet hat, habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre doch was für dich. Aber da war dann eine lange Zeit dazwischen, bis ich dann wirklich angefangen habe, mit Tieren zu arbeiten. Aber der Wunsch war damals schon da, ja.
Wie ist in Ihnen überhaupt der Wunsch entstanden, sich mit Zauberkunst auseinandersetzen zu wollen?
Ich glaube, als Jugendlicher hat jeder mal den Traum, zaubern zu können oder ein bisschen zu zaubern vor Freunden, vor Schulkameraden. Und so war es auch bei mir. Ich muss dazu sagen, den ersten Kontakt, den ich hatte, war in einem Schülerhort. Meine Eltern waren beide berufstätig und ich war dann nach der Schule in einem Hort. Und unsere Hortleiterin, die hatte einen gläsernen Bücherschrank und da stand ein Zauberbuch, Hokus Pokus Fidibus, Zauberei ganz leicht gelernt. Und das hat mich derart fasziniert, ich bin aber nicht rangekommen, weil dieser Bücherschrank immer verschlossen war. Und in der Zeit, in dem die Hortleiterin nicht da war oder ich wusste, sie kommt nicht rein, habe ich mir also mehr oder weniger den Schlüssel seitlich war der gehangen, stibitzt, habe das Buch mir entwendet, stibitzt. Und habe das Buch total abgeschrieben, also in so ein altes kleines Schulheft, wie man es früher hatte, habe ich da die Effekte reingeschrieben, auch Zeichnungen gemacht und ich freue mich immer, wenn ich es wieder in die Hand bekomme. Ich habe es also heute noch, tolle Erinnerung. Und das war sozusagen die erste Berührung mit der Zauberkunst. Ich habe dann einige Effekte daraus auch vorgeführt, gerade bei meinen Schulfreunden und das hat mir damals richtig Spaß gemacht.
Und das hat sich dann bei Ihnen so fortgesetzt, von der Schulzeit an bis ins Erwachsenenleben? Oder gab es auch mal eine Zeit, wo Sie eher gesagt haben, naja, Zaubern ist jetzt irgendwie nicht so das coole Ding?
Naja, ich habe eine kaufmännische Lehre gemacht zum Großhandelskaufmann, bin dann zur Bundeswehr gegangen. Und bei der Bundeswehr schon, so muss ich sagen, habe ich auch mir ein paar Zauberbücher geholt und habe da ein bisschen was daraus gelernt. Aber so professionell habe ich das nicht gemacht. Und erst als ich meine Frau kennengelernt habe, und als wir auch verheiratet waren, sind wir mal in eine Vorstellung gegangen vom Werner Honnung. Der hat als Agent das Europa-Zaubertheater gegründet gehabt und hat Touren quer durch Europa gemacht. In Karlsruhe, in der alten Stadthalle, war regelmäßig diese Zauberschau auf der Bühne zu sehen. Und da war ich drin mit meiner Frau und habe gesagt, Mensch, Ursel, eines Tages stehe ich auch da oben. Und dann hatte ich bloß gesagt, nee, das kann nicht sein, du spinnst nicht so, wie man in Karlsruhe sagt. Und 3 Jahre später stand ich wirklich in dieser Show auf der Bühne.
Aber das heißt, dann wurde Ihr Ehrgeiz geweckt und Sie haben sich dann, nachdem Sie nach Hause gekommen sind, dann, ich sag mal, ins stille Kämmerlein zurückgezogen und haben dann begonnen, eine Nummer zu entwickeln.
Genau so war es. Wir haben ja das Glück gehabt, dass wir im eigenen Haus wohnten. Mein Vater hat mir dann einen Kellerraum freigemacht. Ich habe mir dann in einer Sanitärgroßhandlung einen riesen Spiegel gekauft. Der war circa 2 Meter mal 1,40 Meter. Den habe ich an die Wand gemacht und dann stand ich da und habe geübt. Also nicht nur, dass ich jetzt, wie ich schon sagte, manuell mir die Kunststücke einstudiert habe, sondern ich habe auch mit den Tieren sehr viel geübt und probiert. Und 2 Jahre kann man sagen, wo ich also nur für mich alleine gearbeitet habe. Das Schlimme ist natürlich, man kriegt ja keine Resonanz. Dieses Durchhaltevermögen, dass man dann trotzdem weitermacht, das ist, glaube ich, das Schwere und da scheitern auch viele.
Hatten Sie sich in dieser Zeit, in der Sie Ihre erste Darbietung vorbereitet haben, haben Sie sich wirklich komplett auf die Zauberkunst konzentrieren können? Oder gab es damals noch ein, ja, ich sage jetzt mal so ein bürgerliches Parallelleben?
Naja, ich war im Regierungspräsidium in Karlsruhe und habe dann natürlich dort auch richtig arbeiten müssen. Es war schon eine harte Zeit. Aber was ich sagen wollte, ich war ja früher ein sehr begeisterter Fußballspieler und habe 3-mal trainiert die Woche, im Verein gespielt, 4-mal manchmal trainiert, habe im Stammtisch gespielt, habe Betriebsmannschaft gespielt. Also keiner hat es meiner Frau abgenommen, dass ich nicht mehr Fußball spiele. Die haben dann angerufen, na du, wir könnten den mal brauchen, spiel da mit. Und nee, der spielt überhaupt nicht mehr. Das war für die alle unverständlich, dass ich aufhöre, meinem schönen Hobby nachzugehen und jetzt ein anderes Hobby habe, die Zauberei. Aber wenn die einen mal gefangen hat, dann hört man auch nicht mehr auf, dann bleibt man dabei.
Also ein wirklicher 180-Grad-Dreh dann in
Richtig.
Ihrem Leben. Und es muss ja dann eigentlich noch ein zweiter 180-Grad-Dreh gekommen sein. Sie erwähnten gerade, dass Sie im Regierungspräsidium tätig waren in Karlsruhe. Und dann war irgendwann der Dreh drin, ja, ich gehe jetzt auf die Bühne und mache nur noch Zauberkunst mit meiner Frau zusammen. Was war da so das Schlüsselerlebnis dahinter?
Ja, die Sparkassen in München haben mich da engagiert für so eine kleine Tournee. Ich musste früh losfahren, habe immer freifragen müssen, so um 2, 3, dass ich nach München komme. Dann haben wir gearbeitet, dann war das Programm meistens erst um 11, 12 fertig. Bis wir nach Hause gekommen sind, war auch mindestens 3, 4. Da konnte ich mich also gerade 2 Stunden hinlegen, duschen und musste wieder ins Geschäft. Und das ging 14 Tage. Und nach 14 Tagen war ich also, ich sag mal so kaputt, dass ich damals den Entschluss gefasst habe, entweder ich bleibe jetzt im RP oder ich wäre Berufszauberkünstler. Und ich habe mich dann für die Magie entschieden und bin Berufszauberkünstler geworden. Und bin froh, dass ich den Schritt gemacht habe.
Ernst Schwarz alias Mr. Black ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Und ja, eine schöne Tradition ist es, dass jeder Gast im Doppelkopf Musik mitbringt, die ihm besonders am Herzen liegt. Und ja, wir hören jetzt als erstes ein Stück aus Ihrer Zauberdarbietung. Welches wird das sein?
Ja, und zwar ist das ein Instrumentaltitel, Tough von Pete Tex, mit dem ich oft auf der Bühne gestanden habe. Er hat mir auch erlaubt, dass meine musikalische Umrahmung mit seinem Titel bestückt werden darf. Ein ganz toller Titel, der auch zu meiner Darbietung passt.
Pete Tex am Saxophon, Tough. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit dem Zauberkünstler Ernst Schwarz alias Mr. Black. Gastgeber ist Stefan Hübner. Herr Schwarz, wir haben schon darüber gesprochen, wie Sie zum Zaubern gekommen sind. Und Sie haben uns auch schon erzählt, was Sie da überhaupt so auf die Bühne bringen. Die Tiere, die stehen bei Ihnen im Mittelpunkt. Und es stand auch immer wieder in der Presse zu lesen, der Mr. Black, der zaubert da einen ganzen Zoo auf die Bühne. Wer gehört denn so alles zu Ihrer magischen Menagerie?
Ja, insgesamt habe ich zu Hause circa 50 Tiere. Auf der Bühne arbeite ich mit 20 Tieren. Das sind Tauben, Hasen, Ente, Hühner.
Womit hängt es zusammen, dass Sie so viele Tiere mehr haben, als in der Show auftreten?
Ja, es kommt ja immer vor, dass bei den Tauben gerade, dass die brüten oder sie sind in der Mauser. Auch bei den Hühnern ist es so. Und wenn dann die Federn fliegen auf der Bühne und die Zuschauer sehen das, dann meinen die, dass die irgendwie, ja, gequält werden. Das ist aber nicht der Fall. Aus diesem Grund habe ich auch immer eine Ersatztaube. Also zwei trainiere ich immer für einen einzelnen Effekt ein.
Kann man sagen, dass ein Teil der Tiere sich auch zwischendurch immer wieder mal erholen soll, regenerieren soll, weil der Stress sonst zu groß würde?
Das ist auch der Grund oder das ist ein Grund. Früher war es ja so, dass wir wirklich sehr, sehr viele Veranstaltungen, Engagements hatten. Und da habe ich immer die Tiere gewechselt. In der heutigen Zeit ist es ja so, dass die Veranstaltungen weniger geworden sind. Also da kann man schon dann mit denselben Tieren arbeiten. Aber trotzdem, damit die eben nicht aus der Übung kommen, arbeite ich also immer mit allen Tieren. Das heißt, ich setze die dann nach und nach immer wieder ein.
Wie lange arbeiten Sie denn jeden Tag dann mit den Tieren, damit die alle im Training bleiben?
Ja, ich glaube, der größte Teil ist ja nicht das Trainieren, das Üben, sondern überhaupt im Schlag zu sein, also im Tiergehege zu sein, damit die sich nicht entwöhnen, sondern man muss jeden Tag rein trainieren, tut man also am Tag 2-3 Stunden, aber das reine Machen, das dauert mindestens genauso lange. Also ich bin mit den Tieren beschäftigt am Tag so 4-5 Stunden.
Wie muss man sich Ihre Tierhaltung vorstellen? Haben Sie da Volieren? Haben Sie ein Tierhaus? Ja, wie sind die Tiere bei Ihnen untergebracht?
Ja, ich komme ja ursprünglich aus Karlsruhe-Neureuth und das ist ein bisschen ein eng bebautes Gebiet. Und wenn man da 50 Tiere hat, vielleicht 30 Tauben und die fangen morgens um 4 an zu gurren, dann dröhnt es ganz schön und weckt so manchen aus dem Schlaf. Und da habe ich mich vor 35 oder 38 Jahren entschlossen, irgendwo hinzuziehen, wo ich da artgerecht meine Tiere halten kann und bin nach Graben-Neudorf gezogen. Das heißt, ich habe gebaut und konnte dann 2 Gehege in den Garten stellen. Ich habe also ein sehr großes Grundstück und habe dann 2 große Gehege, also ein richtiges Tierhaus mit Warmwasser, mit Heizung, mit allem drum und dran und ein Freigehege. Und somit ist gewährleistet, dass ich auch die Tiere artgerecht halte. Das war mir sehr wichtig.
Und kann man sagen, es gibt so ein bestimmtes Verfahren, wie Sie die Tiere an Ihren Auftritt in der Zaubershow heranführen? Angenommen, Sie haben eine neue Taube jetzt bekommen. Wie lernt die, dass sie jetzt plötzlich ein Zauberstar ist?
Ja, auch bei den Tauben ist es sehr unterschiedlich. Es gibt also welche, die kapieren etwas schnell. Und da gibt es welche, da brauchen ein bisschen länger. Und da gibt es auch welche, die kapieren überhaupt nichts. Und da habe ich aber dann schon Abnehmer, so Kleintierzuchtvereine, Vogelvereine, die sich immer freuen, wenn ich denen dann für ihre, und die tun sie ja sehr gut behandeln, für ihre Ställe Tiere gebe.
Und jetzt ist die also eine Taube neu zu Ihnen gekommen. Sie haben festgestellt, ja, mit der kann man was machen. Was passiert
da? Ja, ich musste zunächst mal, was heißt machen? Ich muss sie an mich gewöhnen. Das heißt, wenn man mit der Hand hinlangt, darf sie nicht wegfliegen. Im Gegenteil, die muss zu einem fliegen. Bei mir ist so, wenn ich dann mit dem Futter komme, dann kommen die angeflogen auf den Kopf, auf die Schulter, auf die Hand. Ich betrachte die als Partner und sie mich vermutlich auch. Und dann muss man natürlich den Trick einstudieren. Leider darf ich jetzt nicht erzählen, wie das funktioniert oder den Trick erklären. Aber man muss die Taube eben an dieses Kunststück gewöhnen.
Ernst Schwarz alias Mr. Black, der Taubenzauberer aus Graben-Neudorf. Eine Sache, die Sie mir vor der Sendung erzählt haben, war aber gewesen, und ich glaube, das können wir verraten, dass die Musik zu Ihrer Show sehr oft in den Ställen Ihrer Tiere gespielt wird. Womit hängt das zusammen?
Ja, ja, ich habe regelmäßig Musik und zwar mein Playback, das läuft da drin, damit sich die Tiere eben auch an die Musik gewöhnen. Die Tiere sitzen ja bei mir auf der Bühne sozusagen nach dem Erscheinen im Freien. Das heißt, ich tue sie nicht in den Käfig rein, sondern die dürfen, haben ein Herz mit Stangen und da sitzen die drauf, könnten also jederzeit wegfliegen. Und wenn sie dann die Musik hören, dann glaube ich, dass sie sich wohlfühlen, heimisch fühlen und auch nicht irgendwie wegfliegen.
Und Sie haben mir noch eine Sache erzählt, die ich ganz faszinierend fand. Sie haben sich zum Üben falsche Tauben gebaut.
Naja, damit die Tiere eben nicht so beansprucht werden, habe ich da Attrappen mir hergestellt vom Gewicht, von der Größe, dass das alles passt. Aber das würde vielleicht jetzt mehr ins Detail gehen. Aber auf jeden Fall beim Üben werden die also nicht überbeansprucht, die Tauben. Das kann ich sagen. Im Gegenteil, die machen das gern und freuen sich immer. Und diese Attrappen, die hat man eben, damit die Tiere nicht zu oft beansprucht werden.
Und wenn jetzt jemand zu Ihnen käme, Sie hatten das vorhin mal kurz angeschnitten, dass es immer wieder auch Gäste gibt in Ihren Vorstellungen, die besorgt sind, was das Wohl der Tiere betrifft. Wenn so jemand auf Sie zukäme, was würden Sie dem dann sagen?
Ja, ich hatte mal eine Abordnung. Das heißt, zwei Leute waren da von der Zeitschrift Ein Herz für Tiere. Die haben dann auch ganz genau begutachtet, was ich da mache und wie ich die Tiere pflege und ob die irgendwie gequält würden. Und die waren dann hinterher, also ich muss sagen, richtig begeistert, dass sie einen Artikel geschrieben haben mit der Überschrift Manch Mensch wäre froh, bei Mr. Black ein Tier zu sein. Also den Tieren geht's wirklich gut, da braucht sich niemand Gedanken oder Sorgen machen.
Und so einen Artikel würden Sie auch jemandem in die Hand drücken, der jetzt irgendwie vom Tierschutzverein kommt und sagt, da muss ich jetzt mal schauen, was da los ist.
War auch schon der Fall und hinterher haben sie sich mehr oder weniger entschuldigt und gesagt, ja, wir dachten, das wäre ganz anders, ja.
Ist es denn eigentlich dann auch so, dass einem die Tiere mit der Zeit ans Herz wachsen, so wie Familienmitglieder fast schon?
Das stimmt. Wir haben unsere Tiere sehr, sehr, sehr lange. Ich habe früher mit Pudel gearbeitet, die waren alle über 18 Jahre geworden. Ich habe jetzt eine Taube, die ist über 21 Jahre. Meine Ente, die ist 13 Jahre und die Hühner, die werden knapp 10 Jahre alt sein. Ein richtiges, stolzes, hohes Alter erreichen die immer bei mir und das heißt, denen geht's auch gut bei mir.
Ernst Schwarz, alias Mr. Black, Sie haben ja gelegentlich auch einmal mit Tieren ja im Rampenlicht gestanden, die eigentlich in Ihrer Darbietung sonst überhaupt nichts verloren hatten. Es gab da mal ein Erlebnis mit einem Elefanten, was offenbar sehr eindrucksvoll gewesen sein muss.
Ja, ich habe mal für eine Benevitz-Veranstaltung eine Show machen müssen. Und nach der Show, es war so vereinbart, habe ich mich unter einen Elefanten legen müssen. Und der Elefant hat sich dann erst hinten in die Knie, vorne in die Knie. Und das war alles so eng, dass ich also fast keine Luft mehr gekriegt habe. Und vor allen Dingen, mir hat der Dompteur damals gesagt, ich muss meine Füße ausstrecken. Und ich habe meine Füße angewinkelt, dass der dann mit dem Hinterteil nach unten kam. Dann hat er mir fast die Füße abgedrückt. Und Gott sei Dank hat es dann der Dompteur gesehen, hat ihn dann hochgerissen. Und meine Freunde haben alle gesagt, der Kerl, der spinnt, also der mich gemeint nicht. Jetzt nehmen wir mal an, dem Elefant wäre schlecht geworden und ich liege da unten und da ein paar Tonnen liegen auf einem. Ob ich das überlebt hätte, das ist fraglich.
Kommen wir zum nächsten Wunschtitel. Jetzt wird es Vokal in der Musik. Was werden wir jetzt hören?
Und zwar Blue Bayou von Paola. Und da kann ich vielleicht dazu sagen, dass einer meiner ersten Auftritte im Kurhaus Baden-Baden war für eine Kosmetikfirma, so eine Betriebsveranstaltung, und da trat unter anderem auch die Sängerin aus der Schweiz, Paola, auf. Die war damals noch nicht so sehr bekannt, aber trotzdem, wir haben in der Garderobe, war nur eine Garderobe, da haben sehr lange in der Garderobe gesessen und uns ganz toll unterhalten. Und aus diesem Grunde, wenn dieser Titel läuft, erinnere ich mich gern an diese Stunden.
Blue Bayou von Paola, ein Wunsch von Ernst Schwarz alias Mr. Black im HR2 Doppelkopf.
Der Weg, den ich oft in Gedanken gehe, führt am Fluss entlang zum See und zu dir, denn dort wartest du am Blue Bayou. Unter Bäumen liegt ein Haus, es sieht wie im Märchen aus. Darin wohnen die Liebe und du am Blue Bayou. Ich fang noch einmal an, irgendwann am Blue Bayou.
Im HR2 Doppelkopf ist heute Deutschlands vermutlich dienstältester Profizauberer zu Gast, Ernst Schwarz alias Mr. Black. Gastgeber ist Stefan Hübner. Herr Schwarz, wir haben jetzt gerade Paola gehört, Blue Bayou. Sie haben schon erzählt, Paola ist eine von den prominenten Künstlerinnen, mit denen Sie im Laufe Ihrer Karriere zusammengearbeitet haben. Jetzt stehen Sie seit über 50 Jahren auf der Bühne und ich vermute mal, Paola war nicht die einzige prominente Person, mit der Sie spannende Erinnerungen verbinden.
Ja, ich kann vielleicht Folgendes sagen. Früher gab es ja viele, viele Veranstaltungen. Und die waren so aufgeteilt, dass die einen Star engagiert hatten und ein Beiprogramm. Und wir waren immer das Beiprogramm, das heißt also Artisten, Zauberkünstler, Bauchredner. Und der Star machte dann den zweiten Teil und den ersten Teil hat eben das Beiprogramm gemacht. Ob das jetzt Zelte waren, große Hallen, es gab unzählige solche Veranstaltungen. Da war immer irgendeiner, der die Zugnummer war, ob das Costa Cotales, ob das Heino, Marian und Michael, ob das die Gitte war, Toni Marshall, die hat man dann auch persönlich kennengelernt und das war immer eine schöne Geschichte, das war immer toll für uns.
Mit Charlie Rivel sind Sie auch zusammen aufgetreten.
Ja, da war
mit dem berühmten Clown.
Ja, genau, da war die Gitte dabei. Allerdings muss ich sagen, das war vermutlich einer der letzten Auftritte. Er wurde damals mit dem Rollstuhl angefahren und hat eine Begleitschwester, sage ich mal, eine Pflegerin dabei gehabt. Und die hatten dann auf die Bühne und dann stand er von seinem Rollstuhl auf und hat da 20 Minuten Show gemacht. Die Leute waren sowas von begeistert und standen Kopf. Unwahrscheinlich, aber das war so 75, 76 und danach habe ich dann nie mehr groß was von ihm gehört, aber ganz, ganz toll. Also ich war ehrfürchtig erstarrt, als ich den da oben gesehen habe, ganz toll.
Haben Sie eigentlich schon mal nachgezählt, wie viele Auftritte Sie in diesen ja fast 51 Jahren jetzt gemacht haben?
Die Anzahl selber weiß ich nicht. Ich mache das heute noch aus dem Grund, weil es mein Hobby ist. Es gibt ja nichts Schöneres, wie dass man sein Hobby zum Beruf machen kann und das haben wir gemacht. Es macht Spaß, macht Freude. Und aus diesem Grunde gehen wir immer gern zur Arbeit, in Anführungszeichen.
Diese 50 Jahre, 51 Jahre hindurch, war auch beim Publikum Zauberkunst eigentlich immer gleich populär oder gab es Veränderungen, die Sie feststellen konnten?
Ja, die Zauberei hat mal so eine kleine Schwankung gehabt. Das war vor 15, 20 Jahren, aber damals durch den Copperfield und dann Uri Geller hat es ein bisschen aufgewertet und jetzt die Ehrlich Brothers oder Brüder, die haben das auch wieder ein bisschen aufgewertet. Momentan ist Zauberei wieder in, also mehr in, wie es vor 10, 15, 20 Jahren war.
Man kann also auch sagen, momentan sind auch wieder viele junge Leute daran interessiert und studieren neue Tricks ein und wollen als Zauberkünstler auf die Bühne gehen?
Ja, ja. Also ich bin ja auch als Jurore bei deutschen Meisterschaften vom Magischen Zirkel tätig. Und es sind sehr, sehr viele junge Leute, die sich produzieren, sage ich mal, nicht? Und die sehr, sehr tolle Nummern haben und sehr, sehr gut arbeiten.
Ernst Schwarz alias Mr. Black ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Seit über 50 Jahren, wie gesagt, stehen Sie auf der Bühne. Wohin hat Sie Ihre Karriere überall hingeführt?
Ja, ich war vom Indischen Ozean über die Südsee, über den Amazonas, über die Karibik, über Nordkap. Ich war also überall auf Kreuzfahrten und im europäischen Raum fast in jedem Land. Allerdings England nicht, weil die Tiere da in Quarantäne müssen. 3 Monate lang und das tue ich meinen Tieren nicht an.
Gab es das auch in diesen 50 Jahren, dass Sie irgendwann mal ja etwas auf der Bühne erlebt haben, wo Sie gesagt haben, ach du großer Gott, will ich ganz schnell überhaupt nichts mehr von wissen oder dass was ganz anders ausgegangen ist, wie Sie das ursprünglich geplant hatten oder flutschte das immer?
Ja, es gab kleinere Episoden, wo man so erzählen kann. Eine zum Beispiel war bei der Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft 1974. Und zwar hat mittags unsere deutsche Nationalmannschaft gegen die DDR damals 1-0 verloren. Wir waren engagiert bei einer großen Autofirma in Neckarsulm und die Bediensteten hatten das Spiel gesehen und haben sich vermutlich einen angetrunken, weil sie verloren hatten. Und abends kam dann unser Programm und das war furchtbar, nicht? Costa Cordalis war dabei, da haben sie gepfiffen, dann Gide und Erika waren dabei, dann kam ich ängstlich auf die Bühne. Und das Erste war, dass einer geschrien hat, wenn du ein richtig guter Zauberer wärst, dann hätten wir heute nicht verloren. Du bist ja nur ein, und haben sie dann so ein Schimpfwort da genannt. Das war ganz schlimm. Aber ich muss dazu sagen, dass nach der dritten, vierten Taube, dann waren die plötzlich ruhig aufmerksam und ich habe am Schluss noch einen tollen Beifall gekriegt. Also bei mir ging sozusagen das ein bisschen gut aus.
Ernst Schwarz alias Mr. Black, Sie haben ja auch verschiedene Bezüge zu Hessen. Was verbinden Sie mit der Stadt Wiesbaden zum Beispiel?
Ja, früher gab es Wiesbaden-Mainz immer diese Frühschoppen. Das heißt also, morgens um 9 ging da ein Programm los, ein buntes Programm mit 4, 5, 6 Künstlern. Das ging von 9 bis 12. Und da waren wir sehr oft bei diesen Frühschoppen Mainz, Frankfurt, Wiesbaden.
Was verbinden Sie mit Offenbach?
Offenbach habe ich mal eine Veranstaltung gehabt, das war Kickers Offenbach. Und das war dieser Tag kurz vor Weihnachten, wo ein Eisregen übers ganze Land fiel. Wir hatten am nächsten Tag Fernsehaufnahmen in Wien und mussten nachts also durchfahren, weil morgens um 9 schon die Proben waren für die Fernsehaufzeichnung. Und als wir aus der Halle rauskamen, haben wir unser Auto nicht mehr aufgekriegt. Es war total vereist. Und dann hat mir damals einer vom Verein einen Föhn geholt. Dann haben wir also das Auto mehr oder weniger aufgeföhnt mit Warmluft und mit Heißluft und sind bei diesem Unwetter von Offenbach bis nach Wien gefahren. Wir waren morgens so kurz nach 9 dort, haben dann später unsere Probe angesetzt. Aber das war schon eine schlimme Geschichte damals.
Der nächste hessische Ort, Bad Homburg.
Bad Homburg habe ich mal eine Weltrekordfahrt gemacht fürs Guinness Buch der Rekorde. Das heißt, ich habe eine Blindfahrt gemacht. Das muss man vielleicht so erklären. Ich lasse mir die Augen verbinden, eine dicke Binde, dann einen riesen Sack drüber. Das wird alles zugeschnürt, zugeklebt. Und ich habe ein Medium, das war damals der Klaus Theo Gärtner oder der Fernsehdetektiv Matula. Der kriegt eine Glaskugel in die Hand, sitzt neben mir und muss die Fahrtstrecke durchdenken. Und mental telepathisch werden seine Gedanken auf mich übertragen, über die Kugel. Und ich fahre so, wie er denkt.
So stellt sich das Kunststück dann dar für den Zuschauer.
So sieht es dann für einen Zuschauer aus, genau. Und da sind wir von Bad Homburg nach Friedberg gefahren und wieder zurück.
Letzter Ort in Hessen, Bad Nauheim.
Ah ja, das ist eine schöne Geschichte. Und zwar, da war ich noch jugendlich. Ich war damals 15 Jahre alt und mein Freund, dessen Vater, war Vertriebsleiter in einem großen Werbeverlag. Und der hat mitbekommen, dass Elvis Presley eine Villa sich angemietet hat in Bad Nauheim in der Goethestraße 14. Und wir waren ja so richtige Fans vom Elvis und dann haben wir gesagt, so jetzt fahren wir mit dem Fahrrad da hoch. Haben wir auch gemacht, schulfrei genommen, aufs Fahrrad gesetzt, ganz früh morgens losgefahren, waren dann gegen Nachmittag in Bad Nauheim und haben dann geklingelt in der Villa von Elvis und da hat seine Sekretärin oder seine Haushälterin aufgemacht und haben gesagt, wir wären vom Elvis Presley Club, haben auch ein bisschen gelogen, muss ich schon sagen. Ne? Da hat die zwar geguckt, aber hat uns reingelassen und tatsächlich so eine halbe Stunde später kam doch tatsächlich dann der Elvis angefahren in einem alten Buick, ausgestiegen, reingekommen, hat uns dann begrüßt, aber wir haben ja kaum Englisch gesprochen. Das Einzige, was mir dann eingefallen ist, ich habe so einen alten Fotoapparat gehabt, so ein Plastik-Fotoapparat war das. Can I make a picture with you? Und da hat er bloß Flash gesagt. Und er hat gesagt, nix Flash. Also dann sind wir rausgegangen vors Haus, haben ein Foto gemacht. Und das Schöne ist, dass dieses Foto existiert und ich sagen kann, dass es tatsächlich die Wahrheit ist, denn sonst glaubt mir das ja keiner. Und das wirklich Schöne war, nachdem er gemerkt hat, er kann sich mit uns nicht unterhalten, da hat er sich hingesetzt, seine Gitarre genommen und hat das Lied Love Me Tender gespielt. Und das jedes Mal, wenn ich das höre, dann läuft es mir so ein bisschen über den Rücken, weil das eine ganz, ganz, ganz tolle Sache war.
Und genau dieses Lied, Love Me Tender von Elvis Presley, das spielen wir jetzt im HR2 Doppelkopf als dritte Wunschmusik von Mr. Black alias Ernst Schwarz.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Sie haben den hr2-Doppelkopf eingeschaltet. Am Tisch mit Stefan Hübner sitzt heute der Zauberkünstler Mr. Black alias Ernst Schwarz. Herr Schwarz, Sie haben uns von Ihrer Tierdarbietung erzählt, wie Sie Zauberer wurden, wo Sie überall aufgetreten sind, einiges von dem, was Sie dabei erlebt haben. Ja, Sie stehen jetzt schon seit über 50 Jahren auf der Bühne, haben in dieser Zeit wahnsinnig viel Zaubererfahrung gesammelt und Sie haben vorhin schon mal so angedeutet, dass Sie die auch ganz gerne in einer, ja, vielleicht ungewöhnlich anmutenden Art und Weise an die jungen Zauberer weitergeben. Sie sind Juror bei Zauberwettbewerben. Ich meine, bei einem Sportwettbewerb, da hat man sofort ein Bild vor Augen. Aber wie muss man sich einen Wettbewerb bei Zauberern vorstellen?
Ja, da muss man vielleicht vorab sagen, dass es verschiedene Sparten in der Zauberkunst gibt. Und in all diesen Sparten kann man die deutsche Meisterschaft erringen. Alle 3 Jahre finden diese deutschen Meisterschaften statt. Und da gibt es vorher schon ein Ausscheidungsverfahren. Und da muss man sich qualifizieren und die besten 3 in der jeweiligen Sparte sozusagen kommen dann weiter. Und das sind dann immer ungefähr so 50, 60 Zauberkünstler, die dann bei einem Jahreskongress des Magischen Zirkels gegeneinander auftreten alle 3 Jahre und dort dann den deutschen Meister ausmachen.
Worauf achten Sie denn dann als Juror?
Das sind Kriterien, Präsentation, Technik, Ausstattung und darauf wird geachtet. Wenn die Nummer zu Ende ist, muss man punkten und den Stimmzettel sozusagen an den Juryleiter abgeben und dann ist gewertet.
Ernst Schwarz alias Mr. Black ist heute zu Gast im hr2-Doppelkopf. Was bringt es einem denn, also als Zauberer, wenn man in einem Zauberwettbewerb gut abgeschnitten hat?
Zunächst mal ist die Ehre, dass man gut abgeschnitten hat, Eigenbestätigung, denn man übt und lernt und probt ja lange, lange Zeit für so eine Darbietung. Und dann ist es auch so, wenn einer Profi werden will und er hat einen Preis und es sind mehrere im Angebot, ich glaube, der, wo dann, wo man sagen kann, der ist deutscher Meister, dass die Veranstalter dann eher aufspringen auf sowas, wie wenn einer keinen Preis hat. Nicht? Das zeugt dann auch von Qualität.
Sie haben ja selber auch bei einer ganzen Reihe von Wettbewerben mitgemacht und gute Erfolge da gehabt.
Wir sind einmal Zweiter geworden und sonst immer Erster bei 10 Veranstaltungen. Das war an sich eine tolle Geschichte. Unsere Art von Zauberei, die wir da mit den Tieren machen, gibt's nicht viel. Und habe dann immer dadurch vermutlich auch gute Punkte gekriegt.
Gibt es Erlebnisse, wenn Sie an Ihre Wettbewerbszeit zurückdenken, wo Sie sagen, ja, das war, allein deswegen hat es sich gelohnt, dass wir das und das erlebt haben?
Die Wettbewerbe waren immer Stress für uns, muss ich sagen. Es ist nicht einfach, vor der Jury zu zaubern und im Saal sitzen 500.000-800.000 Leute, die ja teilweise alle besser zaubern können. Und da zu bestehen, das ist immer ein bisschen Stress.
Jetzt drängt sich mir die Frage auf, Sie sind jetzt 75 geworden. Denkt man da nicht auch langsam mal daran, sein Leben zu entstressen, vielleicht so langsam in den Ruhestand hineinzugehen, sich seinen Hobbys zu widmen, die man sonst noch so hat neben dem Zaubern?
Also so ganz aufhören werde ich vermutlich nicht, aber mit der Tierillusion-Show selbst werden wir vermutlich Ende des Jahres einen Abschluss machen. Das heißt, wir haben noch eine große Veranstaltung für den Tanzsportclub in Pforzheim, den Silvesterball, und das wird vermutlich dann auch unsere letzte Show mit den Tieren sein. Aber ich mit einer kleinen Sprechnummer bei kleineren Veranstaltungen, Hochzeit, Geburtstag oder kleinere Betriebe, kleinere Firmen, wird vermutlich weitermachen. Wenn man einmal mit der Zauberei verbunden ist, dann, ich glaube, das hört überhaupt nicht auf.
Und Sie fühlen sich da jetzt im Moment auch nicht so als der magische Dinosaurier. Dieser Gedanke, ach ja, heute braucht man vielleicht einen anderen Stil oder so, beschäftigt Sie auch nicht so, weil das Publikum Ihnen signalisiert, der Stil ist doch noch nach wie vor frisch und toll.
Nee, also so stellen sich jüngere und auch ältere Menschen, glaube ich, einen Zauberer vor, so wie wir das darbieten. Elegant, klassisch, Fragzylinder, langes Kleid, tolle Musik im Hintergrund und ja, also ich habe da überhaupt keine Probleme mit meiner Art zu zaubern, die ich schon vor 50 Jahren genauso gehabt habe.
Wenn Sie jetzt das Leben oder das magische Leben so ein bisschen entschlacken möchten, dadurch, dass Sie dann auch alleine dann auftreten wollen, womit könnte sich die Freizeit, die sich dadurch ergibt, vielleicht noch füllen? Könnte vielleicht das Schauspielen eine Option für Sie sein? Sie standen ja schon einmal als Schauspieler auf der Bühne in Buffalo Bill, ne?
Ja, das war mir eine Lehre. Ich habe vor 10 Jahren habe ich den Intendanten des Kammertheaters in Karlsruhe kennengelernt bei einer Bankentournee. Und da trat er auch auf mit einer kleinen Show, der Intendant des Kammertheaters. Und der hat mich dann gefragt, Mensch, du wärst der ideale Zauberer. Ich bin da gerade bei einem Stück Buffalo Bill, das in Karlsruhe spielt. Du wärst der ideale Zauberkünstler. Und habe ich gesagt, gut, mache ich mit und habe dann mitgemacht. Und dann habe ich erst gemerkt, wie schwer das Leben eines Schauspielers ist. Also Proben, üben, Proben, üben, Proben, üben. Texte behalten, Riesenrollenbuch und ach, das war so schlimm. Und dann habe ich gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten, nachdem die Sache rum war. Schauspieler, nee, ist mir zu anstrengend.
Was für eine Partie war das damals, die Sie gemacht haben? Und haben Sie da auch gezaubert tatsächlich?
Ja, ich habe Buffalo Bill, die Mary Ann war die Lebensgefährtin von Buffalo Bill und Singing Arrow, das war sozusagen die rechte Hand von Buffalo Bill. Und das waren Schamane. Ein Indianer mit Mordsschmuck und Umhang und Federbusch, also ganz toll. Und der hat dann auch ab und zu mal so einen Effekt gemacht, so ein Kunststück gezeigt, ein magisches. Und am Schluss bei der großen Rodeo-Schau habe ich dann auch einen Teil von meiner Tiernummer gezeigt. Kam immer sehr gut an als Alternativpunkt bei so einem Stück. Ne? War richtig für mich toll, aber dieses Lernen der Texte, das war schon schwierig.
Dem Karlsruher Kammertheater, wo Sie den Buffalo Bill gespielt haben, dem sind Sie ja nach wie vor treu. Sie veranstalten dort in jedem Jahr eine große Zaubergala mit allen möglichen interessanten Gastkünstlern. Könnte das vielleicht noch eine Option sein für den Unruhestand, dass Sie als Zauberimpresario aktiv bleiben werden?
Also das möchte ich auf jeden Fall. Diese Zaubergala-Veranstaltungen möchte ich weiterführen. Ich mache seit 28 Jahren diese Abracadabra-Zaubergala in Karlsruhe. 19 Jahre war ich im Konzerthaus und seit knapp 10 Jahren bin ich jetzt im Kammertheater. Vorstellungen sind immer ausverkauft, sind immer gut besucht. Und auch dieses Jahr haben wir wieder ein ganz tolles Programm. Und ich hoffe, dass die Leute wieder alle so zufrieden sind dieses Jahr, wie es die ganzen Jahre zuvor auch waren.
Mr. Black, Ernst Schwarz, seit über 50 Jahren erfolgreich auf den Bühnen der Welt und heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Vielen Dank, dass Sie heute zu uns ins Studio gekommen sind. Und ja, einen Musikwunsch, den haben Sie noch frei. Welcher ist das?
Ja, eine meiner ersten Schallplatten, die ich hatte, Rock'n'Roll-Schallplatten, das war von Johnny und the Hurricanes, Red River Rock.
Und den hören wir jetzt zum Abschluss des HR2 Doppelkopf mit Ernst Schwarz alias Mr. Black. Es verabschiedet sich Stefan Hübner.